In Christus, geliebte Brüder und Schwestern, das Leitwort unserer Freizeit in Neuheit des Lebens wandeln spricht in erster Linie nicht von unserem zukünftigen Leben nach unserer Auferstehung mit unserem Herrn in den Überhimmeln, sondern von unserem neuen Leben heute und jetzt hier auf der Erde. Ihr Lieben, unserem Leben in unserem Herrn Christus Jesus. Es spricht von unserem Wandel und der findet nun mal hier statt. Wir wollen nun ein Thema betrachten, das Voraussetzung für den Wandel in Neuheit des Lebens ist. Lebend für Gott in Christus Jesus. Wir leben jetzt für Gott in Christus Jesus. Lasst mich bitte mit dem zweiten Teil des Satzes anfangen und versuchen, dieses in Christus einmal mit einem irdischen und damit schwachen und fehlerbehafteten Beispiel zu verdeutlichen. Nehmen wir einmal an, wir wären bei der Marine. Ich habe mir erzählen lassen, diese Waffengattung gibt es sogar in der Schweiz. Und befänden uns in einem U-Boot, Atom-U-Boot zum Beispiel, was ja lange unter Wasser bleiben kann, und fahren jetzt durch die Weltmeere, aber unter Wasser. Welche Konsequenz erwächst für uns daraus, dass wir in diesem Boot sind? Erstens, wir befinden uns in diesem Boot und können nicht einfach aussteigen, denn sonst würden wir sterben. Wir hätten dann weder Sauerstoff zum Atmen, noch könnten wir den gewaltigen Wasserdruck standhalten. Zweitens, das Boot bestimmt unser Leben. Wenn wir zum Beispiel nicht am Steuer stehen, oder Ruder, wie das beim Boot heißt, oder der Kapitän wären, bestimmt das Boot beziehungsweise sein Eigner oder sein Vertreter, der Kapitän, wohin wir fahren. Auch ob wir steigen oder fallen oder sogar auftauchen, um uns wieder in unserem angestammten Lebensraum zu bewegen. Drittens, das Boot schützt uns vor dem äußeren Druck, gibt uns Sauerstoff und Wärme, wir bekommen Nahrung und Licht. Viertens, der Eigner des Bootes bestimmt also letztlich unser Ziel und welchem Zweck die Fahrt dieses Bootes dient. Und wir, die wir in diesem Boot leben und arbeiten, leben für den Eigner des Bootes. Oder, wie das in der Marinesprache oder Handelsmarinesprache heißt, dem Reeder. So betrachtet sind wir dann das, was Paulus am Anfang der Briefe an die Gemeinden in Rom und Philippi von sich und seinen Mitwerkern an seinem Evangelium bekundet, nämlich Sklaven Jesu Christi. Halt, höre ich schon wieder diejenigen rufen, die diese Erkenntnis nicht haben, wofür sie nichts können. Wir sind doch keine Sklaven oder Marionetten, wir haben doch von Gott einen freien Willen bekommen. O Christenheit, die so auf ihre Freiheit bedacht ist. Was macht ihr denn, wenn dieser, von dem ihr sagt, es wäre euer Religionsgründer, was macht ihr denn, wenn dieser Jesus Christus mit einmal eine ganz andere Meinung verkündigt, als ihr sie habt? Zum Beispiel, wenn er uns sagt im Johannes 5, Vers 19, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts selbst aus sich tun, außer dem, was er den Vater tun sieht. Denn was auch immer derselbe tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Wo ist die Willensfreiheit im Sinne dessen, was da immer geredet wird? Und noch etwas möchte ich fragen. Wo in unserem Wort Gottes steht eigentlich, dass wir einen freien Willen haben? Ich kenne keine Stelle. Ich kenne zwar Stellen wie, zur Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Aber das ist etwas ganz anderes, als einen freien Willen zu haben, der so frei ist, dass er gegen den Schöpfer opponiert. Ja, die Weisheit der Menschen. Ist denn irgendjemand weiser und größer als Gott? Im ersten Korintherbrief schreibt dazu der Apostel Paulus, denn das Wort vom Kreuz ist zwar denen, die umkommen, eine Torheit, uns aber, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft, denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen zunichte machen und den Verstand der Verständigen verwerfen. Wo ist der Weise? Wo der Gebildete? Wo ist der Fragensteller dieses Äons? Macht nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt in ihrer Weisheit nun Gott nicht erkannt hat, befand es Gott als gut, durch die Torheit der Heroldsbotschaft die zu retten, die ihm glauben. Es scheint mir so, dass die, welche vom freien Willen reden, Gott letztlich nicht erkannt haben. In Christus, geliebte Brüder und Schwestern, seht ihr, da ist es schon wieder das in Christus. Und wenn ich mal so bedenke, was wir bis heute in der Freizeit schon gehört haben, überschlagt mal im Gedanken, was schätzt ihr denn, wie oft wir so das Wort in Christus gehört haben? Bei jeder Begrüßung zum Beispiel hier oben, nicht? Und dann in vielen, vielen, vielen Stellen. Aber wie ist das mit dem in Christus? Ich beziehe es erst mal auf mich. Würde ich euch etwa nicht lieben, wenn ich nicht und wenn ihr nicht in Christus wäret? Da kann ich nur sagen, das weiß ich nicht, denn den Zustand kenne ich nicht. Ich bin in Christus und da bin ich voll Freude. Ich weiß nämlich mich mal, wie ich wäre, wenn ich nicht in Christus wäre. Ich hätte euch leider ohne meinen und euren Herrn voraussichtlich gar nie kennengelernt. Nicht einmal meine geliebte Frau. Ich würde fleischgemäß und nicht geistgemäß wandeln. Und Fleisch, ihr Lieben, ist Feindschaft gegen Gott. Ich wäre nicht heilig und makellose vor dem Angesicht Gottes. Und ich könnte nicht von ganzem Herzen aber Vater rufen. Moment mal, wer ruft da eigentlich aber Vater? Habt ihr mal nachgelesen im Galaterbrief 4,6? Weil ihr aber Söhne seid, schickte Gott in unserem Herzen den Geist seines Sohnes aus, der laut ausruft, aber Vater. Nicht wir sind es, nicht unser Geist, der da ruft. Es ist der Geist seines geliebten Sohnes, den er liebt und der ihn liebt, der Erstgeborene vor einer jeden Schöpfung ist und der gehorsam war bis zum Kreuzestod, der allein mit Fug und Recht rufen darf und ruft, aber Vater. Und ihr geliebten Gottes, dieser Geist ist in unseren Herzen von Gott geschickt worden. Und genauso wie dann unser Geist mit seinem Geist bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind, diese Symbiose, so dürfen wir dann in ihm auch aber Vater rufen. Wie ist das also mit dem in ihm? Schon seinen Jüngern gegenüber spricht unser Herr davon, Johannes 6, 54, 56. eine Stelle, die manche oft verschreckt, weil es nämlich dort heißt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat äonisches Leben. Und ich werde ihn am letzten Tag auferstehen lassen, denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Dieses in Christus sein ist etwas unfassbar Großes und Heiliges. Man liest so schnell und leicht darüber hinweg. Es durchzieht die gesamte Schöpfung bis in die letzten Winkels des Alls, von ihren Anfängen vor den Zeiten und Äonen bis an das Ziel, in dem Gott alles in allen sein wird. Welche große Bedeutung das in Christus hat, erkennen wir an der einmaligen Aussage von Gottes Wort. Denn Gott war in Christus die Welt mit sich selbst versöhnend. Er rechnet ihnen ihre Kränkungen nicht an und hat in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. Ihr Lieben, so wie wir in Christus sind, haben wir dieses in Christus geteilt mit dem Vater. Was sollte uns das wert sein? Der Vater selbst war in Christus. Sie waren eins. Nicht mal in der Zeit seiner Existenz, sowohl im geistigen als auch im fleischlichen Zustand, hat der Vater ihn verlassen, bis auf die 3 Stunden am Kreuz von Golgatha. Denn er, Gott, hat den, der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir seine Gottesgerechtigkeit in ihm, Christus, würden. Wir dürfen Gottes Gerechtigkeit sein. Können wir uns gar nicht vorstellen. Diese Trennung vom Ursprung allen Seins, der ja Gott ist, und damit die Quelle des unermesslichen Leidens unseres Herrn Jesus Christus ist zwar für uns geschehen. Es ist der vollzogene Weg der Rettung. Aber es ging und geht nicht um uns, sondern um Gott und seine Gerechtigkeit. Ich habe, um einen Überblick zu bekommen, alle Stellen dieses in Christus oder in ihm nur auf Christus bezogen, einmal in unserem konkordanten Neuen Testament aufgesucht und nachgelesen und habe in Christus 37 Mal und in ihm nur auf Christus bezogen 43 Mal gefunden. Wenn ich nur all die Stellen, die ich als Stoffsammlung für meinen Wortdienst herausgeschrieben habe und die ich noch nicht zitierte, vorlesen würde, dann würden sie über 40% des gesamten Wortdienstes ausmachen. Das ist Fülle in Christus. Ihr lieben Brüder und Schwestern, so wichtig ist es Gott, dass er uns in seinem Wort diese Tatsache, diesen Zustand des in ihm, des in Christus Jesus sein, immer wieder vor Augen hält. Jeder dieser Stellen oder jede dieser Stellen ist für uns Verheißung, Garantie, Auferbauung und Zuspruch und zeigt, dass es in unserem ganzen Glaubensleben gar nicht gibt ohne in ihm, in unserem Herrn Christus Jesus zu sein. Mehr noch, es geschieht nichts in diesem gesamten All, außer dass es in ihm geschieht. Wie heißt es, Kolosser 1,16? Denn in ihm ist das All erschaffen, das in den Himmeln und das auf der Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne und Herrschaften, Fürstlichkeiten oder Obrigkeiten, das All ist durch ihm und zu ihm hin erschaffen. Und er ist vor allem und das All besteht zusammen in ihm. Könnt ihr euch vorstellen, wie groß Christus sein muss, dass das gesamte All in ihm bestehen kann? Welche Größenordnung und Dimension das hat? Und ihr Lieben, wir sind Teil dieses Alls. Wie könnte es da anders sein, als dass unser gesamtes Leben, unser gesamtes Sein in ihm, Christus Jesus, besteht? Das beginnt schon im Brief an die Epheser unseres Apostels der Nationen, Paulus, im Kapitel 1, 3 und 4. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem geistlichen Segen inmitten der überhimmlischen in ihm segnet. Hier wird uns aufgezeigt, dass unser Bürgertum jetzt schon im Geist, im Christus, in den Himmeln ist, inmitten der überhimmlischen, so wie er uns in ihm vor dem Niederwurf der Welt auserwählt hat, damit wir Heilige und Makellose vor seinem Angesicht seien. Das zeigt den Ursprung unseres Lebens in ihm auf, ehe wir ins fleischliche Dasein treten konnten. Weiter geht es in Epheser. In ihm haben wir die Freilösung durch sein Blut, die Vergebung der Kränkungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er in uns überfließen lässt. Diese Freilösung, diese Gnade ist die Voraussetzung für unser Leben vor, mit und für Gott. Wie herrlich ist das Bild! Ihr Lieben, wenn etwas überfließt, dann ist es randvoll. Gott lässt seine Gnade in uns überfließen, wie man Wein oder ein anderes edles Getränk in einen Krug gießt, aus einem noch volleren Gefäß. Und in Vers 11 geht es weiter. In ihm hat uns auch das Los getroffen, die wir vorherbestimmt sind, dem Vorsatz dessen gemäß, der alles nach dem Ratschluss seines Willens bewirkt, damit wir zum Lobpreis seiner Herrlichkeit seien, die wir eine frühere Erwartung, wo? In Christus haben. In der menschlich-fleischlichen Welt, ihr Lieben, ist ein Losen oder damit das Los dem Zufall überlassen. Geht mal auf den Jahrmarkt, die ganzen Boden, die Lose verkaufen. Meistens sieht man Nieten, nicht? Nicht so bei Gott. Das zeigt sich bereits in dem Zwischensatz, die wir vorher bestimmt sind, dem Vorsatz dessen gemäß, der alles nach dem Ratschluss seines Willens bewirkt. Wie kann dann das Los ein Zufall sein? Geht gar nicht. Wer wollte nach dieser Erklärung des Wortes Gottes noch von Zufall in diesem Zusammenhang sprechen? Auch unsere wunderbare Aufgabe wird benannt. In ihm seid auch ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung hört. In ihm seid auch ihr, die ihr glaubt, versiegelt mit dem Geist der Verheißung, dem Heiligen. In ihm. So wie eine Urkunde ein Siegel trägt und damit anzeigt, dass der, der die Aussage der Urkunde bestimmt, auch die Macht hat, diese Bestimmung durchzuführen. So wie eine Urkunde oft in einem versiegelten Brief steckt, der die Urkunde vor allem äußeren Einflüssen schützt, so sind wir auch wir mit dem Geist Gottes und Christus in ihm versiegelt. Es ist ein Eigentumsbeweis. Wir gehören ihm, unserem Gott und Vater in Christus Jesus. Wir stehen in seinem Machtbereich. Ihr lieben Geschwister, unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes in uns, den wir von Gott haben. Und wir gehören nicht uns selbst. Denn wir sind mit einem hohen Preis erkauft worden. Verherrlichen wir daher Gott auf jeden Fall in unserem Körper. Ich habe mich auch schon oft gefragt, was unter diesem Verherrlichen zu verstehen ist. Was ist das denn, Verherrlichen? Liebe Brüder und Schwestern, in der Stichwortkonkordanz zum neuen Konkordantentestament steht, Seite 483, unter Herr, einer, der Vollmacht hat über andere, das Gegenteil von Sklave. Da in diesen deutschen Worten Herrlichkeit und Verherrlichen dieses Wort Herr steckt, meine ich, dass Verherrlichen nicht nur gerade so die Akzeptanz der Vollmacht Gottes über seine Schöpfung ausdrückt, sondern das freudige Erkennen, Aufnehmen und Lobpreisen dieser Tatsache und das Bezeugen vor dem Menschen und der überhimmlischen Welt. Wir sind durch diese Eigentumserklärung der Versiegelung dazu bestimmt, zum Lobpreis der Herrlichkeit, zu dieser Macht, zu dieser Herrschaft Gottes bestimmt. Wir sind Teil einer neuen Menschheit, die unser Herr in sich selbst aus dem Auserwählten seines Volkes und aus den Nationen erschafft. In ihm werden auch wir mit aufgebaut zu einer Wohnstätte Gottes im Geist. Nicht wir selbst, allein in ihm. Ist das für uns überhaupt erfassbar? Welche größere Erwartung könntest du, könnte ich überhaupt haben? Welche irdische Abstammung, welche irdische Stellung im Beruf und Gesellschaft, welche herausragende Leistung unsererseits könnte sich auch nur im Entferntesten damit messen. Einmal davon abgesehen, dass alles, aber auch wirklich alles eine Gabe von Gott, unserem Vater, ist und in keinster Weise unser Verdienst. So betrachtet können wir sicher den Ausspruch unseres Apostels Paulus an die Philipper verstehen. In der Tat erachte ich sogar alles für verwirkt, weil die Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn über allem steht. Um dessen Willen ich das alles für verwirkt und für Abraum erachte, damit ich Christus gewinne und als in ihm befunden werde. Ist das nicht herrlich? Und er jagt danach, sagt Paulus, ich jage danach, ob ich wohl ergreifen möge. Und jetzt kommt wieder, damit Ursache und Wirkung nicht vertauscht wird, was wir gerne tun. Ob ich wohl ergreifen möchte oder möge, wozu ich auch von Christus ergriffen worden bin. Das ist die Ursache. In Christus, geliebte Geschwister, diese Sehnsucht, diese Erkenntnis, diese Kraft, dieses Nachjagung eines Paulus und auch von uns geschieht, wie bei dem Abba-Vater-Rufen, allein durch den uns innewohnenden Geist Gottes. Nicht aus uns. Kein Verdienst, kein Ruhm, der gehört allein Gott in und durch unseren Herrn Christus Jesus. Unser Thema lautet, lebend für Gott in Christus Jesus. Dieses in Christus Jesus haben wir versucht, etwas deutlicher für uns zu machen. Es ist die Voraussetzung für unser Lebend für Gott. Denn ohne Christus geht es nicht. Das lässt Gott uns in seinem Wort nur vom Ziel her verstehen. Bruder Knoch schreibt im UR 1960 über Epheser 1, 22 und 23. Der Vater der Herrlichkeit gibt ihn als Haupt über alles der herausgerufenen Gemeinde, die seine Körperschaft ist, die Vervollständigung dessen, der das All in allem vervollständigt. Wir wissen, dass die Erde da einst vom Bundesvolk Israel und seinem Messias beherrscht werden wird, wie es schon die Propheten geweissagt haben. Aber was geschieht dann in dem ganzen übrigen Weltall? Soll da eine Lücke bleiben? Durchaus nicht. Die Körperschaft Christi, die Leibesgemeinde, wird unter ihrem Haupt in den Überhimmeln ähnlich herrschen, sodass auf diese Weise das gesamte Universum, dem Christus untergeordnet wird. Die herausgerufene Gemeinde füllt so die letzte Lücke in Gottes äonischem Vorsatz aus. Sie ist Christi Vervollständigung. Dieser nun ist es, der das All in allem vervollständigt, als Messias auf der Erde, als unser Haupt über den Himmeln, bis er alle seine Feinde zu seinen Füßen gelegt haben wird, so dass es bezüglich Unterordnung keine Lücke mehr gibt, denn auch der letzte Feind, der zweite Tod, ist dann abgetan. Alsdann wird er das Königreich als seinen gesamten Herrschaftsbereich dem Vater übergeben, damit Gott alles in allen sei. Ende des Zitats. Lebend für Gott. Unser Ausgangspunkt war das Wort aus Römer 6,11. Wenn wir ein Wort verstehen wollen, dann müssen wir es in seinem Kontext, in seinem Zusammenhang mit dem umgebenden Text lesen. Tun wir das mit Vers 11 und lesen bis Vers 14, dann heißt es ja dann, also auch ihr rechnet damit, dass ihr selbst der Sünde gegenüber tot seid, aber lebend für Gott in Christus Jesus unserem Herrn. Folglich soll die Sünde nicht in eurem sterblichen Körper herrschen, so dass ihr seinem Begierden gehorcht. Stellt euch auch eure Glieder nicht als Werkzeuge der Ungerechtigkeit für die Sünde bereit, sondern stellt euch selbst für Gott bereit als Lebende aus den Toten und eure Glieder für Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit, denn dann wird die Sünde nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Hört sich fast so an, als könnten wir aus uns selbst etwas gewaltig tun. Es gibt ein paar wichtige Punkte festzuhalten. Erstens, der Satzteil, folglich soll die Sünde nicht in eurem sterblichen Körper herrschen, bestätigt noch einmal eindeutig, wie wir es ganz zu Anfang gesagt haben, dass es sich bei dieser Betrachtung um den Wandel während unseres irdischen Lebens handelt. Was heißt das Leben für Gott, für uns ganz praktisch? Wir sollen die Sünde nicht in unserem sterblichen Körper herrschen lassen und nicht den Begierden dieses Fleisches oder fleischlichen Körpers gehorchen. Noch dazu, wenn es weiter heißt, stellt eure Glieder nicht als Werkzeuge der Ungerechtigkeit für Sünden bereit, sondern stellt euch selbst für Gott bereit als Lebende aus den Toten und eure Glieder für Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Ihr Lieben, gut gesagt, aber wie? Dieses Problem hatte schon der Apostel Paulus. Wir befinden uns da in sehr guter Gesellschaft. Er stellt im Brief an die Römer, Kapitel 7, 14, 15, 17 fest, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verhandelt, denn was ich treibe, erkenne ich nicht. Denn nicht das, was ich will, setze ich in die Tat um, sondern das, was ich hasse, tue ich. Nun aber bewirke nicht mehr ich es, sondern die mir innewohnende Sünde. Fällt euch etwas auf, liebe Geschwister? Selbst wenn ich die Forderung, meine Glieder nicht als Werkzeuge der Ungerechtigkeit für die Sünde bereitstellen wollte, wäre ich selbst von mir aus nicht in der Lage dazu. Lest einmal die Verse 18 bis 23 noch, in denen Paulus aufzeigt, wie aussichtslos unser Bemühen allein ist. Und dieser Paulus, von Gott ergriffen, von seinem Herrn ergriffen, der ihm nur im Licht erscheinen musste, und er sagt, nicht etwa, oh, jetzt wollen wir mal diskutieren, was ich vorher verkehrt gemacht habe, sondern einfach, was soll ich tun? Da gab es keine Diskussion. Und dieses ganze Bemühen, was er gerne gemacht hätte, das gipfelt letztlich in den Aufschrei. Ich, elender Mensch, Was wird mich aus dem Körper dieses Todes bergen? Und dann die erlösende Antwort: Gnade. Demzufolge auch gleich die Erklärung in Römer 8, 1-2. Nichts demnach ist nun denen zur Verurteilung, und jetzt kommt wieder unser Schönes, die in Christus Jesus sind. Sie wandeln ja nicht fleischgemäß, sondern geistgemäß. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus befreit dich und mich vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist doch merkwürdig, ne? Wir können gar nichts tun. Nein, in Christus werden wir nicht verurteilt, weil dieses Gesetz durch Christus erfüllt ist. Da haben wir wieder dieses in Christus. In ihm wandle ich vor Gott, nicht fleischgemäß, sondern geistgemäß. Und jetzt will ich was ganz Verrücktes sagen. Selbst wenn ich mich anstrengen würde, fleischgemäß zu wandeln. Ich kann nicht. Christus ist das Leben und sein Geist des Lebens befreit dich und mich vom Gesetz der Sünde und des Todes aus. Ihm gebührt aller Ruhm. Ich bin, wie Paulus Galater 2 schreibt, aber doch durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Zusammen mit Christus bin ich gekreuzet, ich lebe aber doch nicht mehr ich, sondern in mir lebt Christus. Was ich aber von nun an im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben dem des Sohnes Gottes, der mich liebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Immer wieder wird uns durch Gottes Wort das Ziel unseres Wandels hier auf der Erde vor Augen gestellt, damit ich Gott lebe. Und auch der Verursacher und Garant für die Erreichung dieses Ziels aufzeigt, Christus Jesus, unser Herr, liebe Geschwister, wenn wir zusammen mit Christus starben, glauben wir, dass wir auch zusammen mit ihm leben werden, sagt Paulus. Wissend, dass Christus auferweckt aus den Toten nicht mehr stirbt. Er ist der Sünde, ihr Lieben, ein für allemal gestorben. Und wir, ihr von Christus Geliebten, sind sein Körper. Wir sind ihm, also leben wir mit und durch ihn für Gott. Wenn das so ist, dass wir ja gar nichts tun können, habt ihr euch dann eigentlich schon mal gefragt, wo du die ganzen Ermahnungen in der Schrift? Wenn es mir doch passiert. Wenn wir ohne Gottes Geist doch nichts erreichen können. Wenn es doch nur Gott allein ist, der beides in uns bewirkt, das Wollen wie auch das Wirken nach seinem Wohlgefallen. Ihr Lieben, der Geist in uns sagt, tue. Aber eine Frage, woher weiß ich denn, was ich tun soll? Wo ist die Gebrauchsanweisung, nach der ich zu laufen habe? Wie gut, dass Gottes Wort uns fortfahrend belehrt. Tut alles ohne Murren und Schlussfolgern, damit ihr untadelige und ohne Arglist werdet, makellose Kinder Gottes inmitten einer verkehrten und verdrehten Generation, unter der ihr wie Lichter in der Welt scheint, und auf das Wort des Lebens Acht habt. Aha, da steht es. Also, wenn wir etwas über unser Leben für Gott jetzt und hier wissen wollen und der Geist die Bereitschaft in uns hineingelegt hat, dann brauchen wir uns bloß mit dem offenbarten Willen Gottes vertraut zu machen. Deshalb werdet nicht unbesonnen, heißt es in Epheser 5, 17, 21, sondern sucht zu verstehen, was der Wille des Herrn ist. Dann kommt eine ganze Menge Dinge. Berauscht euch nicht mit Wein, was zur Liederlichkeit führt, sondern werdet mit Geist erfüllt, sodass ihr zueinander in Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern sprecht und dem Herrn in euren Herzen singt und vom Saitenspiel Lob singt. Für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus alle Zeit danken, euch einander unterordnen in der Furcht Christi. Liebe Brüder und Schwestern, das mit dem Nichtberauschen mit Wein und Alkohol generell leuchtet uns ja noch ein. Aber wie ist das mit dem Zueinandersprechen im Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern? In der normalen Unterhaltung wäre das schon merkwürdig. Aber es geht um die Verehrung und Verherrlichung Gottes, wenn wir uns unter seinem Wort versammeln. Es geht um den gegenseitigen Zuspruch und Auferbauung durch Gottes Wort. Dann gehört dazu das Familienleben, unsere Ehen, unsere Arbeitsverhältnisse werden im 5. und im 6. Kapitel des Epheserbriefs behandelt. Lest es wieder einmal. Besonders unsere Ehe ist ein großes Geheimnis. Und wie herrlich war das, Elisabeth und Paul, dass wir eure Diamantenhochzeit feiern. Denn toll. Es ist ein Geheimnis, aber Paulus deutet es auf Christus und die herausgerufene Gemeinde. Dürfen wir da nicht in unserer Liebe zueinander als Ehepaare etwas Wunderbares abschatten? Darum sprecht einander zu und einer baue den anderen auf, so wie es ihr auch tut, heißt es da. Ihr Lieben, und dann kommen eine ganze Menge Sachen, wie zum Beispiel, auf die zu merken, die sich unter euch mühen, euch vorstehen im Herrn und euch ermahnen und sie über alle Maßen in Liebe achten um ihres Werkes willen. Ich staune immer, wie fein Gottes Wort differenziert. Ihr Lieben, der hier vorne steht, braucht euch nicht sympathisch sein. Der braucht kein Muster zu sein, dem ihr nur nachirrt. Schön ist es, wenn es so ist. Aber worum geht es? Es geht um das Werk, was er in Christus und um Christi Willen hier vorne tut und um den Vater zu ehren. Darum geht es. Und damit da nichts passiert, heißt es, haltet Frieden untereinander. Tolle Sache. Wir sprechen euch zu, Brüder, geht es weiter. Ermahnt die Unordentlichen. Prima, tu mal gerne, nicht? Mensch, du hast schon wieder die Klamotten rumliegen lassen. Du hast schon wieder deine Tasse vollgetrielt mit Kaffee und schon wieder einen Fleck auf die Tischdecke hier gemacht, ne? Das ist aber nicht gemeint. Obwohl solche Ermahnungen auch nützlich sein können. Aber es geht um die Ordnung, die wir als Glieder am Körper des Christus halten und damit Beispiele sind. Tröste die Kleinmütigen. Da haben wir heute schon und vorher prima drüber gehört, wie es wichtig ist. Steht ein für die Schwachen. Hast du heute, Johannes, schon drüber gesprochen. Wunderbar. Seid mit allen geduldig. Und das ist schrecklich schwer. Wir sind leicht geneigt, ungeduldig zu sein. Und dann kommt etwas. Seht darauf, dass niemand einem anderes Übles mit Üblem vergelte, sondern jaget immer dem Guten nach, sowohl füreinander wie für alle. Was bedeutet das denn? Ich habe eine Fürsorgepflicht für die anderen Geschwister. Nicht um denen reinzureden, nein. Aber wenn ich sehe, dass der eine dem anderen Übles mitspielt und der andere zu schwach ist, dann muss ich den Schwachen stützen und dem Starken, der seine Macht ausspielt, eben einfach sagen, ist das die Liebe Gottes? Und dann kommt etwas, was mir besonders liegt. Freut euch alle Zeit. Schöne Sache. Mache ich gern. Betet unablässig. Ihr Lieben, das geht. Überall. Ob das selbst, wenn ihr im Beruf seid, in eine Sitzung gerufen wird, im stillen Beten zum Herrn. Vater, gib mir Kraft. Lass mich das Rechte tun. Lass mich nicht lügen. Lass mich keinen Lügen zustimmen. Das geht. Danket in allem. Freut euch alle Zeit, hatten wir schon, denn dies, und jetzt kommt das, dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und dann kommen eine paar Stellen, Roland, du hattest die Gnadengaben, ne? Richtig. Den Geist löschet nicht. Die Prophetenworte verschmähet nicht. Und dann kommt etwas, was ganz Tolles ist. Prüfet alles und behaltet das Vortreffliche. Da steht nicht nur das Gute, sondern das Vortreffliche, eine Steigerung des Ganzen. Haltet euch fern von allem, nicht was böse ist, sondern was böse aussieht. Da ist noch gar kein Urteil drüber gesprochen, ob das böse ist oder nicht. Aber wie steht immer mal an den Autobahnen die Schilder beim Überholen? Im Zweifel nie. Und genauso ist es hier, wenn etwas böse aussieht, dann lass doch lieber die Finger davon. Und dann kommt etwas, was mir immer wieder aufzeigt, wie gut es ist, wenn wir eigentlich alles sehr genau lesen. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch ganz und gar und möge euer Geist unversehrt und die Seele und der Körper tadellos bewahrt werden in der Anwesenheit unseres Herrn Jesus Christus. Was fällt euch an diesem Satz auf? Warum heißt es denn nicht alles einfach? Möge euer Geist, die Seele und der Körper unversehrt bewahrt werden. Warum unterscheidet denn Gott jetzt hier in seinem Wort der Geist unversehrt und die Seele und der Körper tadellos? Wenn ich mich hier so umgucke unter uns, wie viele sind denn drunter, die schon mit Ersatzteilen rumlaufen? Ihr Lieben, da ist nichts unversehrt. Oder wo die Wirbelsäule kaputt ist oder die Gelenke nicht mehr funktionieren. Nicht unversehrt. Aber der Geist ist unversehrt. Aber tadellos heißt ja nicht etwa, dass jetzt das Fleisch ganz prima ist, sondern tadellos heißt, dass es nicht verunreinigt ist. Gewaschen, gesegnet durch Christus. Das ist wichtig. Das Wort Gottes ist so genau. Und deshalb ist es wichtig und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass wir so eine genaue Bibelübersetzung haben, weil es auf das Wort ankommt. Wenn dort steht unversehrt und tadellos, dann sind das zwei verschiedene Paar Stiefel. Bloß muss ich hinhören. Getreu ist der euch beruft, er wird es auch tun. In Christus, geliebte Brüder und Schwestern, wenn Gott das Wollen und Wirken in uns bewirkt, dann werden wir auf jeden Fall seinen Willen erfüllen. Aber wir müssen doch auch wissen, was wir tun und was wir lasten sollen. Und da hilft nur eins, lasst das Wort Christi euch reichlich innewohnen. Hurra, ich habe heute den 1. und 2. Korintherbrief in einem Rutsch durchgelesen. Nicht die Menge. Da steht was vom Innewohnen. Ihr Lieben, wenn hier jemand drin wohnt, dann braucht er eine vernünftige Wohnung mit sauberer Tapete, tollen Fußboden, ordentlichen Möbeln, Licht, um lesen zu können. Innewohnen heißt mehr. Ja? Innewohnen heißt, dass ich das, was ich lese, verinnerliche. Hier macht es nicht die Menge. Darauf kommt es nicht an. Und wenn ich am ganzen Tag nur einen einzigen Satz gelesen habe, und habe ihn innewohnt und verinnerlicht. Wenn ich gelesen habe, dass ich in Christus bin und das verinnerliche, dann habe ich den ganzen Tag gute Laune, kann voll Freude das verkündigen. Ich bin in Christus. Wenn ich das ganze Kapitel gelesen habe, weiß ich nicht mehr, was am Anfang war. Wir müssen nicht die Menge, sondern die Qualität. Wir müssen da sehen, dass wir das, was wir lesen, verinnerlichen, in uns aufnehmen, umsetzen können. Und das können wir nur durch den Geist. Denn Gott hat von Menge und Eile nie gesprochen. Ihr Lieben. Und dann kommt noch ein tolles Wort, dort heißt es, werdet meine Nachahmer, so wie auch ich Christi Vorbild folge. Christus, wenn wir ihm folgen, so wie ein Paulus, der hat zwar viel gesagt, aber er hat die Leute, wie das modern heute heißen würde, nicht zugemüllt, sondern jedes Wort, was er sagte, war herrlich und gut. Er hat dann die Zeit gefunden, als er damals auf der Erde war und hat gesehen, Mensch, die hören mit leerem Magen zu. Ich müsste denen eigentlich noch viel mehr sagen, aber nein, jetzt hat er ihn erstmal zu Gästen gegeben. damit sie zuhören konnten und nicht das Knurren des Magens seiner Worte übertönten. Merkt ihr die Liebe Gottes, die da drin steckt, der erkennt, welch schwachen Körper wir haben und sich darauf, auf jeden einzelnen von uns einstellt? Und glaubt man ja, die Leiden, die wir haben, egal welches, die sind angepasst, genau auf uns angepasst und das, was wir tun sollen. Als geliebte Kinder werdet nun Nachahmer Gottes und wandelt in Liebe. Nicht nur Christi Spuren folgen, Nachahmer Gottes und wandelt in Liebe. So wie auch Christus euch liebt und sich selbst für uns als Darbringung und Opfer für Gott dahingegeben hat, zu einem duftenden Wohlgeruch. Hört sich toll an, habt ihr gut zugehört? Natürlich hat er unsere Schuld weggenommen. Christus am Kreuz. Und was steht da? Und sich selbst für uns als Darbringung und Opfer für Gott. Nicht nur für uns. Für uns ja. Wir sind seine Schöpfung. Er, und das hatten wir ja heute auch schon gehört mit der Verantwortlichkeit. Er als Schöpfer, in dem alles erschaffen wurde, ist verantwortlich für seine Schöpfung. Er ist verantwortlich, dass die Sünde in die Welt kam, dass dieser Baum gepflanzt wurde mit der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und was hat er gemacht? Bevor das alles kam, ist das Lamm geschlachtet vom Niederwurf der Welt an. Die Rettung war längst zum Erweis von Gottes Gerechtigkeit vollzogen. Was können wir in unserem Thema noch nachahmen? Unser Herr bekundet an vielen Stellen: Vater, nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Oder: Meine Speise ist die, dass ich dem Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollende. Ihr Lieben, wie ist das denn mit uns? Was wird uns denn zugerufen? Wir sind Gesandte an Christi Statt, um eben zu sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Nachahmen, ob uns das passt oder nicht. Es ist unbequem, vor die Menschen zu treten und das zu sagen. Nicht immer einfach, vor den Chef zu treten und ihm sagen, sie können machen, was sie wollen. Aber ich sage ihnen trotzdem die Wahrheit, auch wenn sie ihnen nicht passt. Weil wir Gotteskinder sind, Christi Körperschaft und in der Wahrheit stehen. Ihr Lieben, wir sind die Vervollständigung dessen, der das All in allem vervollständigt. Also gilt auch jetzt schon für uns, dass wir des Vaters Willen tun und nicht anders. Wir leben für ihn allein, der uns in Christus so vorerkannte, vorherbestimmte, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit sein geliebter Sohn der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. Die er aber vorherbestimmt, diese beruft er auch. Und die er beruft, diese rechtfertigt er auch. Die er aber rechtfertigt, die verherrlicht er auch, und zwar zusammen mit dem Herrn. Ihr Lieben, was wir einmal in den Überhimmeln zu tun haben, das ist eine Herrlichkeits- und damit eine Herrschaftsaufgabe. Da geht es nicht darum, Verzeihung, dass wir da sind. Wir sind der Körper des Christus, des Schöpfers dieses Alls. Und das ist gewaltig. Also auch ihr, Geliebte, rechnet damit, dass ihr selbst der Sünde gegenüber tot seid, aber leben für Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.